Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Gerade haben wir über die Absage des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs gesprochen. Im letzten Jahr hat den Birgit Birnbacher gewonnen mit dem Text »Der Schrank« über eine beruflich früh gescheiterte Frau. Birgit Birnbacher hat, bevor sie mit dem Schreiben anfing, erstmal 4 Jahre lang als Sozialhelferin gearbeitet. Und das Interesse für die, die es nicht so leicht haben im Leben, das prägt auch ihre Geschichten. Gescheiterte und Sozialverlierer spielen darin die Hauptrollen. Und auch der junge Mann in Birgit Birnbachers neuem Roman »Ich an meiner Seite« ist jemand, dessen Zukunft auf der Kippe steht. Gerade aus dem Gefängnis entlassen soll er sich nun resozialisieren, was ja nichts anderes heißt, als dass er so, wie er jetzt ist, für die Gesellschaft falsch ist. Aber wie wird man richtig? Julia Schröder hat »Ich an meiner Seite« gelesen.
Eins wird sehr schnell klar, als die Leser den jungen Arthur Gallay kennenlernen. Der frischgebackene Student der Uni Wien ist jetzt, wie es heißt, ein freier Mensch unter vielen. Aber das war nicht immer so. Bald fallen Begriffe wie Unrechtmäßiger und Haftentlassener. Und da glaubt man vielleicht schon zu wissen, worauf Birgit Birnbachers neues Buch »Ich an meiner Seite« hinauslaufen wird. Der Roman erzählt tatsächlich eine nur mäßig originelle Geschichte, nämlich die vom Straftäter, der nach dem Gefängnis seinen Platz in der Welt neu oder überhaupt zum ersten Mal finden muss. Bürokratischen Hürden, misstrauischen Arbeitgebern, schwieriger Wohnungssuche, fehlenden Papieren zum Trotz. Kurz, gegen all die Widerstände, die Ex-Knackis den Weg zurück in ein geregeltes Leben schwer bis unmöglich machen. Nicht nur in der Realität. In der Literatur erging es etwa Zuckmeyers Hauptmann von Köpenick und dem armen Tropf aus Hans Falladas Roman »Wer einmal aus dem Blechnapf frisst« so. Birnbachers haftentlassener Arthur jedoch findet seinen Weg zurück in die Gesellschaft, wenn auch ganz anders als die zuständigen Betreuungsinstanzen sich das für ihn vorgestellt haben. Die Autorin überrascht ihr Publikum auf fast jeder Seite dieses spannenden Buchs. Das beginnt schon mit der eigentümlichen Methode der Resozialisierung und ihrem mindestens so eigentümlichen Erfinder Dr. Vogel, genannt Bird. Bird erklärt seinem Schützling, wie sein sogenanntes Starring-Prinzip in 10 Sitzungen aus Arthur einen besseren Menschen machen will.
Starring von Hauptfigur. Weil wir am Ende dieser 10 Sitzungen festgestellt haben werden, wie ihre ureigene Optimalversion ausschaut. Also träumen Sie erst einmal einen Entwurf von sich. Nicht, wer wir sein wollen, ist entscheidend, sondern wen wir darstellen können. Niemanden interessiert, wer Sie sind. Entscheidend ist, wer Sie vorgeben können zu sein. Das ist vielleicht etwas deprimierend, aber nur auf den ersten Blick.
Fake it till you make it. So könnte man den Plan des Resozialisierungshelfers für Birnbachers frisch aus der Haft entlassenen Helden Arthur zusammenfassen. Klingt eigentlich genau wie das, womit Management-Trainer und Karrierebibeln wortklingelnd maximalen Lebenserfolg versprechen. Dummerweise ist Dr. Vogel, alias Bird, das Gegenteil eines überzeugenden Belegs für seine eigenen Thesen. Ausgemustert aus der Fachsoziologie, als Sozialarbeiter gefeuert, darf Bird jetzt am Forschungsprojekt seiner früheren Studentin Betty mitwirken. Und Arthur ist darin so etwas wie das Versuchskaninchen. Für sich allein soll er auf Band aufnehmen, was ihm zu bestimmten Lebensabschnitten in den Sinn kommt. Schwarz sprechen, so nennt Bird das. Aber ihm geht es dabei offensichtlich nicht um eine psychoanalytische Gesprächstherapie. Statt Arthur auf die Couch zu legen, lässt der kettenrauchende, daueralkoholisierte Therapeut ihn in einer baufälligen Turnhalle Purzelbäume schlagen und kindersonnenförmige Diagramme mit leeren Schlagworten ausfüllen. Aber Arthur, der dünne, blasse und ziemlich kluge 22-Jährige, geht auf den Selbstoptimierungs-Hokuspokus nur so weit ein, als er ihm zur eigenen inneren Klärung dienlich ist. Und ihm dabei hilft, mit den Flashbacks aus der Haftzeit klarzukommen. Obwohl Arthur über das Schlimmste gar nicht spricht, was ihm im Gefängnis passiert ist, eingesperrt in einer 4-Mann-Zelle voller gewalttätiger Sadisten. In Rückblenden erfahren die Leser auch, wer Arthur war, bevor er aus der Bahn geriet, ein ziemlich einsamer Junge nämlich. Der Vater hatte kurz nach Arthurs Geburt dessen Mutter und die beiden kleinen Söhne verlassen. Als Arthur 9 war, wanderte die Mutter mit den Jungs nach Andalusien aus, um mit ihrem neuen Lebensgefährten dessen vielfach durchgerechneten Businessplan zu verwirklichen. Auf der grünen Wiese bzw. der staubigen Steppe bei Jerez de la Frontera eröffneten sie ihr Zentrum für Palliativpflege, sprich ein Sterbehospiz, die Endstation für jene Sorte zahlungskräftiger Mitteleuropäer, die es vorziehen, ihre letzten Tage unter südlicher Sonne zu verleben. Mit dem Start-up schaffte es die Mutter von der Mieterin einer trübseligen österreichischen Eisenbahnerwohnung zur Chefin eines florierenden Pflegeunternehmens mit schickem Dienstapartment. Ein Familienleben war fortan allerdings nicht mehr vorgesehen. Irgendwann hielt Arthurs großer Bruder die spanische Einöde nicht mehr aus und haute nach Wien ab. Arthur blieb allein zurück und fühlte sich auch so. Bis Grazetta im Pflegezentrum auftauchte. Eine ebenso kranke wie kapriziöse Ex-Schauspielerin unschätzbaren Alters. Trotz ihrer hinfälligen Physis erwies sich diese schwarzgefiedert vogelige Diva als ungeahnt zäh. Anstatt zu sterben, faszinierte sie den Jungen mit der ungewohnt flamboyanten Note, die sie in die Pastelltonatmosphäre des andalusischen Hospizes brachte. Als Arthur dann in Österreich aus der Haftanstalt kommt, wartet Grazetta auf ihn, um ihn von der nächsten Dummheit abzuhalten. Und noch auf dem Sterbebett sorgt sie dafür, dass der junge Mann auf wundersame Weise plötzlich die fehlenden Referenzen für einen überzeugenden alternativen Lebenslauf in den Händen hält. Das wird zwar durch einen rachsüchtigen Mitbewohner aus der betreuten Ex-Knacki-WG zunichte gemacht, aber Arthur entscheidet sich ohne dies für einen anderen Weg. Den härteren. Den ohne Schmuh und ohne Lügen, wie er hofft.
Er, so hat er sich Betty gegenüber einmal ausgedrückt, sei durch all dieses Hauptfigurengetöse eben nicht seiner Vorbildfigur näher gekommen, sondern vor allem sich selbst. Es kommt mir so vor, hat Arthur zu Betty gesagt, als habe gegen euer allzu großes Einwirken eine Verteidigung meines Selbst begonnen. Schon bald habe ich das Gefühl gehabt, dass kein Glanzbild mich hier heil rausbringen wird, sondern einzig und allein ich an meiner Seite.
All dies erfahren die Leser in zeitlicher Verschachtelung und aus verschiedenen Perspektiven. Arthurs Tonbandprotokolle, lebendige Dialoge und verdichtete Szenen werfen Schlaglichter auf das Bischofshofen der Kindheit, auf die Investorenarchitektur geisterhafter Bungalow-Siedlungen im Hinterland der Costa del Sol und auf das, was Arthur im Wien der Jahre um 2010 erlebt. Innerhalb wie außerhalb der Mauern des Strafvollzugs und der Sozialbürokratie. Vielleicht kommt ein bisschen viel zusammen in dieser wendungsreichen Coming-of-Age-Geschichte. Neben Hafttrauma und Resozialisierungstheater auch noch kriminelle Umtriebe im Darknet und eine jugendliche Dreiecksbeziehung, die fatal endet. Doch trotz der unwahrscheinlichen Katastrophenhäufung lässt man sich diese Vorgeschichte ebenso gern gefallen wie das angedeutete Happy End. Denn einerseits setzt die Autorin ihre sprachlichen Mittel souverän ein und versieht sie mit genau der richtigen Dosis Authentizität. Andererseits verfügt Birnbacher, selbst Soziologin und Sozialarbeiterin, erkennbar über Milieukenntnisse. Aber sie stellt sie nicht aus, sondern bleibt mitmenschlich, auf Augenhöhe mit ihren Figuren, die sie mit all ihren Macken immer ernst nimmt.
Birgit Birnbachers Roman »Ich an meiner Seite« ist erschienen im Paul-Zollner-Verlag. Das Buch kostet 23 Euro.